Dankeschön dem Chor. Das ist so toll, wie ihr uns da mitnimmt. Und von dem Reichtum dessen, was wir eigentlich in unserer Kultur hier haben, diese Lieder nochmal frisch bringt, jugendliche Piano-Begleitung. Es ist einfach schön, das zu sehen. Ne? Da steckt so viel Wahrheit drin. Das haben sie verdient, ja. Da steckt so viel Wahrheit in diesen Liedern und Dynamik drin. Ne? Das ist wirklich ein gutes Erbe. Warten auf Emmanuel. Ich habe vorhin einen Kuchen gesehen in der Küche, aber ich muss auch warten. Ne? Aber das Warten ist begrenzt auf eine Stunde. Es gibt längere Zeiten des Wartens, die ich in meinem Leben schon erlebt habe. Und viele von uns sind 50 plus, 60 plus und haben im Leben wahrscheinlich auch schon manche Phasen erlebt, wo ihr gewartet habt. Ne? Habt ihr schon manchmal gewartet? Warten ist nicht immer schön, ne? Aber oft sind es die Phasen des Wartens, wo uns das, auf was wir hoffen, eigentlich ganz wichtig sind. Sohn wird geboren werden, heißt Emmanuel. Diese Verheißung hat das Volk Israel ungefähr 730 vor Christus bekommen. Ich sage das, um einfach ein bisschen was über Warten und Emmanuel so hier mit reinzubringen, das Fundament. Was war die geschichtliche Situation? Nord- und Südreich von Israel war getrennt, im Süden Juda, die mit Gott gegangen sind, Jerusalem als Hauptstadt, Nordreich, was so ohne, was Kompromiss, mit vielen Kompromissen gelebt hat. Und die haben gesagt, wir wollen jetzt Juda erobern. Und Nordreich und Syrien haben sich vereint, haben gesagt, jetzt ziehen wir mal los gegen Juda. Wir wollen das Land einnehmen. Und die Reaktion war, der erste Vers hier, ich habe nur aus dem 7. Kapitel ein paar Sachen rausgesucht. Der jüdische König und das Volk, sie zitterten wie Angst, vor Angst wie Bäume im Sturm. Sie haben gezittert, Angst. Angst ist etwas, was wir alle kennen im Leben, das ist Teil der Geschichte, Teil der persönlichen Biografie. Aber Gott hat eine Antwort gehabt, ne? Er hat durch den Propheten gesprochen, ich, der Herr, ich sage, daraus wird nichts, es wird ihnen nicht gelingen. Gott hat zu Abraham gesagt, ihr seid mein Volk, ich bin mit euch, ich bin für euch, ich werde euch beschützen, ich werde bei euch sein, ich werde in eurer Mitte wohnen, das wird der Unterschied sein zwischen euch und allen anderen Völkern, ich bin der Gott, der in eurer Mitte wohnt. Und deshalb kann der Prophet hier auch im Namen von Gott sagen, aus den Plänen des Feindes der Zerstörung wird nichts. Das heißt nicht, dass es nicht manchmal solche Pläne gibt, die destruktiv sind. Satan, der Widersacher Gottes, hat das Interesse, das Volk Gottes zerstören kann er es letztendlich nicht, aber zu bremsen, zu verwirren, auseinanderzubringen, das sind die satanischen Pläne, die er seit Anfang an hat, die er auch heute hat und mit dieser Realität müssen wir leben. Deshalb hat Luther gesagt, wenn die Vögel kommen und über deinen Kopf fliegen, dann kannst du dich entscheiden. Lässt du sie auf deinem Kopf ein Nest machen oder lässt du sie wegfliegen? Und ich denke, die Tatsache, dass wir in einer Welt leben, wo Satan der Gott, im Englischen kann man das mit kleinem G schreiben, diese Welt ist, das heißt, da gibt es Widerstand, da gibt es Verwirrung, da gibt es, du hast einen Feind, ich habe einen Feind. Und dein Feind ist nicht der Nachbar, der seine Bäume über deinen Garten wachsen lässt oder sonst was macht, der sein Auto zu nah an deinem Auto parkt, sondern es gibt einen Feind, der deine Person, deine Persönlichkeit studiert hat, der ein bisschen eine Ahnung hat, dass Gott dich segnen will und der will verhindern, dass du den Segen hast. Er will verhindern, dass du in der Ruhe Gottes gehst und auch in dieser Lebensphase dich freuen kannst an der Gewissheit, dass dein Name aufgeschrieben ist im Buch des Lebens. Daraus wird nichts. Es wird ihnen nicht gelingen. Und dann sagt Gott, hey, ich will es euch einfach machen, ne? Jesaja sagt den Leuten, sagt dem König Ahas, fordere von mir ein Zeichen, dass du es weißt. Er sagt, ich will kein Zeichen. Das ist mir, warum auch immer, ne? Manche Theologen sagen, weil er vielleicht spekuliert hat, dass er doch mit dem einen König gegen den anderen geht. Ich will kein Zeichen. Er sagt, gut, wenn ihr kein Zeichen wollt, Ich gebe euch ein Zeichen, denn ich will, dass es für euch sichtbar, greifbar ist, dass ihr in der Geschichte Ankerpunkte habt, wo ihr wisst, Gottes Wort, Gottes Zusage, Gottes Treue, Gottes Güte, Gottes Freundlichkeit ist in der Geschichte verankert. Und deshalb, Jesaja, sage zu meinem Volk, der Herr selbst wird euch ein Zeichen geben. Die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Die Verheißung war da und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Eine Situation, die geschichtlich schwierig war. Die Leute waren voller Angst und haben gezittert. In der alten Übersetzung, Elbenfeld oder Luther heißt es, sie haben gezittert wie Espenlaub. Und das sagt Gott, Immanuel. Meine Gegenwart in eurer Mitte wird euch helfen. Und jetzt könnte man erwarten, naja, okay, gut, 2 Wochen später war das Problem gelöst. Ja, geschichtlich gesehen hat Juda gewonnen. Sie wurden nicht eingenommen, aber ein paar Jahrzehnte später wurden sie wieder schwach und dann wurden sie erobert. 700 Jahre später hat Gott sein Verheißen auf eine andere Art und Weise erfüllt. Und das sehen wir in der nächsten Folie. Okay, 700 Jahre Wartezeit. Und dann kam ein Engel Gottes, der hat zu Josef gesprochen. Josef war gerade dabei zu sagen, mit dieser Maria will ich mich nicht einlassen, ich will sie schützen, indem ich gehe. Und dann sagt der Engel zu ihr, Josef, geh nicht weg. Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Als das geschah, all das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Und jetzt kommt dieses Zitat von Amos. 700 Jahre vorher hat Gott gesagt, seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Und jetzt können wir diese beiden Namen verbinden. Gott sagt zu Josef, gebt diesem Kind den Namen Jesus, Yeshua. Gebt diesem Kind den Namen Gott hilft. Gott ist Hilfe. Und Gottes Hilfe kommt jetzt. Gottes Hilfe kommt durch ein Kind. Und dieses Kind wird auf diese Art geboren werden, von deiner Verlobten. Und dieses Kind ist Gottes Hilfe. Und dieses Kind ist Immanuel. Ich bin mit euch. Und das ist die Überschrift, das auf das, was erfüllt wurde damals und was für dich und mich, für uns alle heute die Lebensrealität ist. Gottes Hilfe ist gekommen und Gottes Hilfe ist mit uns. Und da können wir, glaube ich, die nächste Folie bitte sehen. Historisch gesehen, ich finde es so schön, dass wir das Kreuz hier einfach sichtbar haben. Historisch gesehen, Gott hat geholfen. Er hat eingegriffen. Was am Kreuz geschehen ist, kann kein Satan und nicht unsere Fehler, keiner kann das rückgängig machen. Am Kreuz hat Jesus gesagt, ich nehme die Schuld von allen Menschen. Egal wie schlimm deine Schuld war, egal wie oft du versagt hast. Jesus sagt, es ist vollbracht. Ich habe alle Schuld genommen, das ganze Paket deines Versagens, deiner Unfähigkeit, deiner Untreue. Jesus hat ans Kreuz getragen und es kann dich nie wieder trennen von Gott. Punkt. Es ist vollbracht, hat Jesus gerufen, geschrien am Kreuz. Es ist vollbracht. Vielleicht sitzt du morgen hier, heute Morgen hier und denkst, oh, in meinem Leben gibt es aber Dinge, die nicht so gut liefen. In meinem Leben gibt es Dinge, die nicht gut liefen. Ich könnte eigentlich zurückgehen, ich hätte mir eine andere Familie rausgesucht, hätte mir andere Geburtsrahmenbedingungen rausgesucht. Aber das ist doch für Gott kein Problem, uns zu erwählen, zu sagen, dich will ich haben. Paulus, er hat die Menschen verfolgt. Heute Morgen habe ich ein Buch in die Hand bekommen, das ich bestellt habe. Dieser Mann hat heute einen so gesegneten Dienst zum Thema Vaterschaft. Er war ursprünglich ein Nazi, ein radikaler Hasser von anderen Menschen. Und was macht Gott? Gott sagt, was ich am Kreuz gemacht habe, ich habe am Kreuz das möglich gemacht, was Therapie nicht Das ist kein Statement gegen Therapie, aber was Menschen nicht verändern können. Ich habe am Kreuz die Schuld weggenommen. Ich habe am Kreuz die Mächte besiegt, die sich mit unserer Schuld verbinden und uns in Knechtschaft halten. Jesus sagt, ich bin Gottes Hilfe, Jeshua. Ich habe alles von deinem Leben, was Hindernisse sind, was dich beschwert. Ich habe es genommen, ich habe es ins Kreuz getragen, kraftlos, wirkungslos gemacht, damit du versöhnt leben kannst und in Freiheit mit Gott. Das ist der historische Teil. Aber die Rettung, in der wir leben, an die wir glauben, hat zwei Teile. Jesus hat zwei Namen. Er hat den Namen Jeschuach, Gott ist Hilfe, und er hat den Namen Immanuel. Das heißt, das Historische zu wissen, ist das Fundament, das ist historisch klar, das ist objektiv, das ist vor Gott gültig, als ein einmaliges, vollkommenes Opfer. Der Schuldbrief ist zerrissen. Historisch geschehen, wirksam. Wenn wir nur das Historische wissen, welche Auswirkungen hat es für unser Leben? Deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, Jesus ist der Jeshua, Gottes Hilfe, und er ist auch der Immanuel, der heute mit uns ist, der jeden Tag mit uns ist. Ich habe mit Sibylle gesprochen vor kurzem, worüber predigst du? Über Immanuel. Sagt, könnte uns was Besseres geschehen? Könnte uns was Besseres geschehen, als zu wissen, Gott ist mit uns? Wir Menschen, die oft Fehler machen, wir Menschen, die nicht vollkommen sind, Gott ist sich nicht zu schade, in unserer Mitte zu wohnen, mit uns zu sein. Was heißt das praktisch für unser Leben? Die praktische Anwendung ist, dass wir zuerst immer das Historische, es ist geschehen, Punkt, es kann nicht revidiert werden, das kann nicht ausgelöscht werden, nicht durch unser Versagen, nicht durch unser Fehler, es kann nicht ausgelöscht werden. Die praktische Anwendung ist, wir glauben das und Gottes Hilfe ist mit uns heute. Das Erste ist, es ist ein Liebesbeweis, der am Kreuz sichtbar ist, aber der heute auch mit uns ist. Ich rede sehr häufig mit Menschen, die Jesus nicht kennen. Und ich frage, was ist so die große Frage eures Lebens? Einer hat gesagt, geliebt sein. Ich kümmere mich jetzt um diese Frage, wie kann ich bedingungslos geliebt werden? Sag ich, wie machst du das? Ich muss in mir die Quelle suchen. Sag ich, bist du stark genug, dass du in dir die Quelle hast? Er ist 79 Jahre alt, er weiß es noch nicht genau, aber er ist auf der Suche. Wir haben Immanuel. Dein Leben ist nicht umsonst. Dein Leben ist kein Zufall. Dein Leben ist am Kreuz von Jesus erkauft. Und Immanuel ist der, der heute und morgen jeden Tag dir zeigen kann, du bist geliebt. Das größte Geschenk ist das, dass wir es nicht nur im Kopf wissen, sondern dass wir das ist ein Liebesbeweis Gottes vom Kopf ins Herz hineinbekommen. Immanuel, ich bin mit dir. Das ist die Frage, wie erleben wir das? Ich denke, wir erleben es, indem wir zuallererst danken. Einer der bekanntesten Bibellehrer vom letzten Jahrhundert, Derek Prinz, hatte einmal gesagt, wenn ich 10 Minuten hätte, um zu beten, würde ich 8 Minuten im Lobpreis verbringen. Lobpreis ist das, was unsere Position Gott gegenüber in erster Linie zum Ausdruck bringt. Lobpreis oder Anbetung ist das, wo Schöpfer und Geschöpf in die richtige Position kommen. Ich war nicht zuerst da, du warst zuerst da. Ich bin nicht vollkommen, du bist vollkommen. Anbetung bringt uns auch in die Position, zu wissen, dass das im Kreuz geschehen ist, ist stärker als meine Schuld, meine Versagen. Deshalb kann ich ans Kreuz kommen und sagen, ich bete dich an, deine Treue hört nicht auf, wenn ich untreu bin. Alle Fragen, die ich noch habe in diesem Leben, ich kann sie dir abgeben. Immanuel. Immanuel als der, durch den Gottes Liebesbeweis in unser Herz reinkommt, ist diese gelebte Beziehung mit ihm, wo wir mit ihm kommunizieren. Und das mit ihm kommunizieren fängt an mit Dank, Anbetung, Psalm 50. Das ist der Weg, wo ich ihm zeige, wenn wir dankbar sind, wird unser Herz geöffnet und in unser Herz kommt mehr von seiner Liebe und Güte und Gewissheit rein. Meine Mutter ist 88 und sie ist eigentlich schon lange gläubig. Sie hat sich vor mir bekehrt, sie hat viel für mich gebetet und habe ich mich bekehrt, dann meine Geschwister. Und ich habe über die letzten Jahre immer wieder mal mit ihr geredet, so über Ewigkeit. Und ihre Aussagen waren oft, ich hoffe. Seit 2 Jahren, wenn wir telefonieren oder wenn ich sie besuche, sagt sie, sie ist nicht mehr so ganz fit, geistlich sehr fit, aber so ihr Körper lässt langsam nach. Sagt sie, ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen, aber das ist ja nicht so wichtig. Ich weiß, wo ich hingehe und ich weiß, wo du hinkommen wirst. Und ich merke den Unterschied zwischen, ich hoffe, und diese Gewissheit, die aus ihr herausstrahlt, ich weiß, wo ich hingehe. Und wenn ich hier abreisen muss, ich freue mich auf den Ort, wo ich hinkommen werde. Und ich glaube, dass das für uns alle was etwas wichtiger ist, dass wir nicht nur in der Hoffnung leben, Hoffnung ist wichtig, aber es gibt noch einen Schritt mehr zur Hoffnung. Das ist die Gewissheit, Immanuel, Gott ist mit uns. Und weil Gott mit uns ist und durch den Heiligen Geist in unserem Herzen lebt, können wir zu dieser Gewissheit kommen. Und ich möchte euch alle ermutigen heute, die ihr hier seid, wenn ihr diese Gewissheit noch nicht habt, dann redet mit Immanuel. Sag, Immanuel, mach mir das fest in meinem Herzen. Ich will diese Gewissheit haben. In Römer 8 heißt es, der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. Immanuel ist Gottes Gegenwart durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, der uns diese Gewissheit gibt. Ich weiß, dass ich weiß. Das ist gute Nachricht. Und ich denke, das soll das Kennzeichen vom Kreuzpunkt sein, dass wir Menschen sind in allen Generationen und vor allem unsere Generation. Ich habe vorne auch eine 6 dran. Noch keine 7, aber manchmal eine 6. Das heißt, man weiß, man hat doch schon viele Jahre hinter sich. Man weiß nicht, wie viele Jahre man noch hat. Und es ist Realismus. Und in diesem Realismus ist es so wichtig zu sehen, wenn der Vorhang hier zugeht, der persönliche Vorhang der Geschichte oder der globale Vorhang der Geschichte, der auch irgendwann zugehen wird, sicher, ist es gut zu wissen, ich habe meinen Anker, Hebräer, hineingeworfen in den Raum, wo Gott ist. Und weil ich den Anker dort hineingeworfen habe, kann ich Immanuel erleben. Gott ist mit mir und seine Liebe, die Realität seiner Ewigkeit, lebt jetzt schon in mir. Ich sage das nochmal. Die Realität der Ewigkeit ist durch Immanuel jetzt schon in meinem Herzen. Frage: Kennst du diese Gewissheit der Ewigkeit durch Immanuel in deinem Herzen? Wir nehmen heute auch das Abendmahl und ich möchte, dass wir das Abendmahl heute ganz bewusst nehmen als ein Zeichen, er ist mit uns. Er ist so spürbar, erlebbar, greifbar in unserer Mitte, Immanuel. Historisches und Gegenwärtiges wird verbunden. Die Geschichte, die nicht ausgelöscht werden kann, Gottes unfehlbarer, nicht revidierbarer Liebesbeweis. Wenn wir nachher das Brot essen, wir denken daran, sein Leib ist für mich zerbrochen. Wir denken daran, sein Blut hat für alle meine Schuld bezahlt. Und deshalb bin ich gereingewaschen. Deshalb bin ich ein Heiliger. Was, du ein Heiliger? Ja, nicht ich durch meine Taten. Er hat mich heilig gesprochen durch mein Kreuz. Immanuel macht mir das klar, was in der Geschichte geschehen ist. Immanuel, Gott mit uns, heute, hier und jetzt und morgen, der uns nicht verlassen wird, er macht uns diese Dinge klar. Ist das gute Nachricht? Was macht Immanuel noch? Gottes Hilfe mit uns. Die nächste Folie bitte. Er ist Gottes Opferlamm, das habe ich eben schon eigentlich mit abgedeckt. Das heißt, ich erlebe manchmal Leute, die sich selber Vorwürfe machen. Manchmal habe ich da einen Fehler gemacht in meinem Leben. Oder die anderen Leute Vorwürfe machen. Wie schlimm haben die mich verletzt? Freitagabend war ich mit ein paar Männern zusammen, die sich sehr viel Gedanken machen über das Leben. alles keine Jesus-Nachfolger. Und wir haben gemeinsam festgestellt, was sind Dinge, die eigentlich unser Leben berauben? Und wir kamen gemeinsam auf die Idee, die Opfermentalität. Viele von uns leben mit der Idee, jemand hat was mal in meinem Leben verursacht, was nicht gut war. Und deshalb habe ich immer wieder meinen Grund zu sagen, der ist schuldig, die ist schuldig. Hätten die das damals nicht so gemacht, dann würde es mir besser gehen. Oder ich selber, hätte ich damals diese Fehler nicht gemacht. Das ist die Opfermentalität, wo wir eigentlich Kreuz und uns selber verwechseln. Ne? Am Kreuz wurde ein Opfer verbracht, einmalig, ein vollkommenes, ein heiliges Opfer. Und durch dieses Opfer vom Kreuz kannst du jedem Menschen vergeben. Brauchst du nicht mehr in der Position zu sitzen, ja, wenn sie anders gehandelt hätten, wenn meine Eltern damals mich auf eine andere Schule gebracht hätten, wenn dies oder jenes anders gewesen wäre, wenn sie mich anders erzogen hätten. History, das ist Geschichte, die können wir nicht verändern. Was wir verändern können, ist unsere Haltung der Geschichte gegenüber den Menschen, die uns an uns schuldig geworden sind. Vergebung ist die größte Kraft, die wir haben als Jesus-Nachfolger. Das hat Jesus am meisten gekostet. Es ist vollbracht. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Er hat denen vergeben, die Nägel ans Kreuz reingeschlagen haben, an seine Hände reingeschlagen haben. Er hat denen vergeben, die ihn angespuckt haben, die ihn verachtet haben. Und wenn Jesus das gemacht hat, können wir allen Menschen auch vergeben. Denen, die uns am meisten beleidigt haben. Vielleicht wurdest du letzte Woche beleidigt. Vielleicht wurdest du letzte Woche enttäuscht. Jesus gibt dir durch seinen Tod am Kreuz die Kraft, allen zu vergeben, loszulassen, dir selber zu vergeben, wenn du dich selber enttäuscht hast. Lass los, es ist vollbracht, Immanuel. Gott ist mit dir heute, jetzt, damit du die Kraft hast, dass das, was im Kreuz geschehen ist, historisch, heute, jetzt für dich erlebbar ist. Du kannst Vergebung empfangen für deine Schuld, du kannst anderen vergeben. Und vergebene Menschen, die in der Vergebung leben, sind versöhnte und freie Menschen. Halleluja! Evangelium. Dann Immanuel, er ist der Weg nach Hause. Was heißt zu Hause? Viele Menschen haben kein gutes Zuhause hier in den Familien gehabt. Manche sagen, das war schön. Manche sind oft umgezogen in ihrem Leben. Für viele Menschen ist die Frage, wo ist meine Seele eigentlich zu Hause? Eine ganz wichtige Frage. Kennst du diese Frage? Wo ist meine Seele zu Hause? Und diese Frage ist richtig, weil in Prediger 3 heißt es, Ewigkeit ist in unser Herzen reingelegt. Wir wissen, dass wir hier auf dieser Erde letztendlich kein Zuhause haben. Wir haben ein temporäres Zuhause und viele von uns haben ein schönes Zuhause, nicht nur was Gebäude angeht, auch Familienbeziehungen, 3 Generationen zusammen. Ich finde es so toll, dass wir einige unter uns hier haben, die das 3-Generationen-Projekt lebt, zum Teil unter einem Dach, zum Teil oft zusammen. Man lädt, heute Morgen hat mir jemand erzählt, wir laden die Enkel ein und machen Musik zusammen, singen Weihnachtslieder. Viele von uns erleben diesen Segen der Generationen zusammen ganz positiv, gut. Das ist nicht die letzte Heimat. Ne? Tiefer in unserem Herzen ist diese Frage, meine Seele, wo findest du Ruhe? Meine Seele, wo findest du wirklich Frieden? Evangelium. Weil er den Vorhang zerrissen hat am Kreuz. Jeshua kann Immanuel uns jeden Tag das zeigen. Komm an meinen Tisch, sagt der Vater. Komm an meinen Tisch. Bei mir bist du zu Hause. Bei mir findest du einen Frieden, den dir niemand anders geben kann. Bei mir findest du diese Gewissheit, du bist geliebt, dein Leben hat Sinn, dein Leben hat Bedeutung. Der Sinn, die Bedeutung deines Lebens liegt darin, dass Gott dich kennt und dass du auf seine Offenbarung geantwortet hast. Ja, ich lebe mit dir. Immanuel, Gott ist mit uns. Und dann der nächste Punkt ist, er ist... Das Licht der Welt. Viele Menschen, die Weltgeschichte angucken, sagen, wir leben in einer Zeit sehr aufregend, sehr verwirrend, sehr verunsichernd. Es ist die Zeit der Gemeinde. Steh auf und werde Licht. Dunkelheit über die Nation hat der gleiche Prophet Jesaja vor fast 3000 Jahren schon gesagt. Ne? Und wir brauchen nur eine halbe Minute Nachrichten angucken und wir sehen, es ist viel Dunkelheit. Aber das ist nicht unsere Botschaft. Das ist weder die Botschaft, die unser Leben bestimmt, noch ist die Botschaft, die wir weiterzugeben haben. Wir sind nüchtern und informieren uns. Das ist Teil unserer Verantwortung. Wir informieren uns über die Dinge, die ablaufen. Wir informieren uns, kriegen Verständnis über wachsende Kontrolle, die entsteht und mit den Auswirkungen davon. Aber dann kommen wir zu anderen Teil. Jesaja, steh auf und werde Licht. Wenn Dunkelheit über der Nation ist, jetzt ist die Zeit der Gemeinde. Je dunkler es wird, desto leichter ist das Licht zu erkennen. Desto weiter strahlt das Licht. Desto mehr Auswirkungen hat das Licht. Jetzt ist die Zeit vom Kreuzpunkt. Jetzt ist die Zeit vom Leib Christi. Jetzt ist Zeit, dass wir sagen, wir glauben an das, was geschehen ist. Und Immanuel ist mit uns. Wir erleben das heute. Wir verbinden uns miteinander, dass wir in dieser Welt Hoffnung, den Leuten Hoffnung geben, dass wir den Leuten vermitteln. Das hier ist nicht das Letzte. Wenn der Vorhang zugeht, dann gibt es auf der anderen Seite ein ewiges Leben. Und das ist das eigentliche Leben. Leute, das ist das eigentliche Leben, was dann kommt, wenn der Vorhang zugeht. Da werden wir ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen. Hast du mal darüber nachgedacht? Jesus von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Und dann gibt es David dort und Abraham. Und da kann man viele Gespräche führen. Und wir sehen einander. Und wir sehen vielleicht Freunde, Kinder, Eltern, die schon abgereist sind. Und wir wissen, dass das, was dann kommen wird, auf der anderen Seite vom Vorhang, es wird nicht mehr aufhören. Und am Anfang werden alle Tränen abgewischt werden. Am Anfang werden wir einen neuen Körper bekommen. Ohne Krankheit, ohne Kniebeschwerden, ohne sonstigen Problemen. Das wird kommen. Und das ist die Realität, die uns verheißen ist. Und Immanuel, der jetzt mit uns ist, das heißt im Hebräerbrief, wir haben die Kraft der zukünftigen Welt geschmeckt. Immanuel mit uns lässt uns schmecken. Er nimmt jetzt nicht alle unsere Probleme weg, aber in unserem Herzen gibt er uns eine Sicht dafür, was sein wird, wenn der Vorhang aufgeht für das Kapitel Ewigkeit und wir dort sein werden mit einem neuen Körper und vereint miteinander und den Slum Gottes anzubeten in Ewigkeit. Es wird nicht langweilig werden. Manchmal fragen mich Leute, ja, was passiert? Da müsst ihr den ganzen Tag Halleluja singen und Lieder singen. Es wird sicher nicht langweilig sein, weil dort in der Mitte ist Gott der Schöpfer, der dieses Universum so fantastisch gemacht hat. Und dieser kreative Gott sagt nicht, das war's dann schon. Ne? Er sagt, okay, wir werden kreativ sein. Und dieser Gott, der ist so voller Leben. Und wir werden die Ewigkeit damit verbringen, diesen unerschöpflichen, ewigen, unerschaffenen Gott immer besser kennenzulernen. Das wird uns nicht langweilig, diese Person mehr auszuforschen. Wir haben eine gute Zukunft. Und Immanuel, der mit uns ist, der lässt uns die Kraft, die Realität der zukünftigen Welt immer wieder schmecken. Und dann heißt es, steht auf und werde Licht. Durch das Licht, das wir haben, Jesus in uns, verstehen wir ein bisschen, nicht alles, aber ein bisschen über die Dynamik der Geschichte, in der wir leben. Verstehen wir ein bisschen über seine Verheißungen für das Volk Gottes. Und die Verheißungen sind fantastisch. Wenn er kommen wird, wird er eine Braut haben, die geschmückt ist. Wenn er kommen wird, wird er einen Leib haben, der vereint ist und fähig ist, die Ernte reinzuholen. Jetzt ist die Zeit der Gemeinde, sagen viele. Ich glaube das auch. Jetzt ist die Zeit, steh auf und werde Licht. Jetzt ist die Zeit, die gute Botschaft in einer Welt, die Hoffnung braucht, vorzuleben, zu verkündigen und einzuladen. Der letzte Punkt noch. Er ist unser Arzt, Yahweh Rophe. Oh, ich bin froh, dass wir hier immer wieder mal hören, wie Jesus Menschen heilt. Und es wird ja viel diskutiert. Ne? Letztendlich, als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, was hat er zu ihnen gesagt? Geht und schickt die Leute zum Arzt. Oh, ja? Steht das so? Nichts gegen Ärzte. Ich bin so froh, dass wir Dr. Geier haben und viele gute Ärzte. Ich gehe auch für manche Dinge zum Arzt. Das ist nicht meine Aussage hier, versteht ihr? Also wir können dankbar sein für gute Mediziner, vor allem in diesem Teil der Welt. Ne? Wenn wir woanders leben, dann merken wir, was es für eine gute Seite hat. Aber es hat auch die andere Seite, dass wir dann nicht mehr so gewohnt sind, Jesus als den Arzt eigentlich anzuerkennen. Und ich habe kürzlich Zeugnisse gehört, dass ich auf der Konferenz war in Rumänien, starke Heilungen in Albanien. Und ich weiß die Zahl nicht mehr, Darm nachgewachsen, wie die Ärzte gesagt haben, sowas haben wir in unserem ganzen Leben noch nie gesehen. Und das waren jetzt nicht einfach irgendwelche Storys, sondern ärztlich untersucht, vorher, nachher. Und solche Dinge macht unser Gott. Immanuel ist ein Gott, der gerne heilt. Ich kenne eine Bewegung in Amerika, sehr starke Bewegung, durch die hunderttausende Leute schon geheilt wurden. Und das ist die Gemeinde in Bethel. Mittlerweile sind 10% der Stadt gehen in Gottesdienst dort, gehen in die Gemeinde. Weil ihr Zeugnis sowohl durch ihr soziales Leben, durch ihre Familien und durch das Übernatürliche so stark. Und sie predigen viel über Heilung und sie beten und erleben Heilung. Und jetzt stirbt die Frau vom Hauptleiter an Krebs. Ja, jetzt kann man Folgendes sagen. Ja, die Beterei hilft doch nicht immer. Ne? Und Bill Johnson hat 3 Tage nach dem Tod seiner Frau sonntags gepredigt. Er hat gesagt, ich lasse mir das nicht nehmen und ich höre nicht auf, für Kranke zu beten. Ich bin sehr traurig, sehr schmerzhaft. Aber er sagt, es gibt Dinge in diesem Leben, nämlich Jesus im Tal anzubeten, Jesus im Schmerz anzubeten, das können wir in der Ewigkeit nicht mehr. In der Ewigkeit gibt es keinen Schmerz mehr. Und jetzt in diesem Leben zu lernen, Gott im Schmerz anzubeten, ist eine wichtige, einmalige Lektion, die unser Leben unheimlich bereichert. Also es geht nicht darum zu sagen, unsere Beziehung zu Gott hängt davon ab, oder heilt oder nicht. Unsere Beziehung zu Gott ist, er ist würdig. Er hat den Preis bezahlt, deshalb beten wir ihn an. Und Teil seines Wirkens, Teil von Immanuel ist, er heilt auch heute. Ich habe eine Hepatitis gehabt und war im Krankenhaus. Damals gab es nur 2 Arten. Non-typisch, non-A, non-B, Uniklinik Tübingen, sie wussten nichts. Na. Aber ich war dann wieder geheilt. Ein Jahr später fingen die Schmerzen wieder an. Und wir hatten einen Gottesdienst mit einem Arzt aus Malaysia, den wir ein paar Mal eingeladen haben, Dr. Joy Sivaratnam. Und dieser Arzt war guter Mediziner, aber er hat gesagt, ich glaube auch an Heilung. Und dieser Arzt hat einfach gepredigt, wer Jesus ist, was Jesus getan hat. Und hat er gesagt, und jetzt heilt Jesus dies und jenes. Und jetzt heilt Jesus jemanden, der ein Leberproblem hat, Hepatitis. Und in dem Moment wurde es heiß hier und mein Schmerz war weg. Die Leber war restauriert. Und ich denke, das sind Dinge, die Immanuel auch heute noch macht. Und ich selber habe viele Sachen auch erlebt. Ich habe gesehen, wie Leute von Krebs geheilt wurden. Ich habe gesehen, wie mein Vater, nachdem ich für Heilung gebetet habe, 3 Wochen später gestorben ist. Ich habe deshalb nicht aufgehört zu beten. Versteht ihr? Immanuel bringt Heilung mit sich. Aber Heilung ist kein Automatismus. Und Heilung ist nicht die Bedingung, ob wir ihn lieben oder nicht lieben. Für Heilung zu beten, ist ein Auftrag des neuen Bundes. Heilung zu bewirken als ein Zeichen dafür, dass er mit uns ist, ist Teil von Immanuel. Und an diesen Immanuel glauben wir, diesem Immanuel wollen wir Raum geben in unserer Mitte, dass er immer mehr sichtbar werden kann. So viel zu Immanuel. Ja, und jetzt sind wir bei der Landung. Was machen wir mit all diesen Dingen? Ich finde die Verbindung zum Abendmahl so schön, so wichtig. Und ich decke das jetzt auf hier, um zu zeigen, was wir hier eigentlich haben. Was im Kreuz geschehen ist, das glauben wir. Wir wollen uns aber das auch nochmal neu vor Augen halten. Der Schuldbrief ist zertilgt. All unsere Schuld ist bezahlt. Keiner von uns muss heute hier weggehen und sagen, ich habe ein schlechtes Gewissen. Wenn es Dinge gibt, die dich belasten, die noch zwischen dir und Gott stehen, die zwischen dir und anderen Menschen stehen, dann schau aufs Kreuz. Und am Kreuz sagen wir, wenn wir aufs Kreuz schauen, dann sagen wir, es ist vollbracht. Martin, ich kann das nicht so gut wie du. Du machst das öfters, aber ich krieg's auch rein. Es ist vollbracht. Der Leib von Jesus wurde zerbrochen, damit das Gericht, das wir verdient hätten, für unsere Schuld, Versagen, Rebellisches, Negatives, es ist bezahlt. Sein Blut ist vergossen. Und mit diesem Blut, das Jesus vergossen hat, sind wir reingewaschen. Und reingewaschen heißt, Gott sagt nicht, jetzt hast du, bist du schon ein bisschen besser als gestern, weil du heute Morgen das Abendmahl genommen hast. Reingewaschen heißt, ich glaube an das einmalige, an das vollkommene Opfer von Jesus Christus, der mit seinem Blut bezahlt hat. Und sein Blut hängt nicht von meiner Leistung ab. Sein Blut hängt nicht von meiner Geistlichkeit ab. Sein Blut ist die Frucht seines gehorsamen Lebens. Wer nicht einmal gesündigt hat, weil er unschuldig gelebt hat, konnte der Vater sagen, mein Sohn Jesus, dieses Opfer ist angenehm, dieses Opfer reicht aus. Alle Schuld von jedem Mensch kann ausgetilgt werden, wenn er sie bekennt, wenn er sie abwendet davon. Wir beten Jesus an für dieses gehorsame Leben, das die Grundlage war, dass er ein Opfer bringen konnte. Und der Vater hat ihn nach 3 Tagen aus dem Grab herausgeholt und der Vater hat damit demonstriert, das Opfer ist ausreichend. Das Opfer ist ausreichend. Ich hole meinen Sohn aus dem Grab als Beweis, dass das Opfer gültig ist, ausreichend. Es muss nichts hinzugefügt werden. Lass uns nochmal bitte, Uwe, diese 5 Emmanuel-Wirksamkeiten hier liegen. Und ich nehme das jetzt als persönliche Einladung. Ich lese den Abendmahltext und dann erkläre ich das nochmal. Ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass da Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, das Brot nahm und dankte und es brach und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Immanuel, sei einfach mal stille und überleg, wo brauchst du Gottes Zuwendung am meisten, ganz persönlich? Vielleicht sind es Bereiche, die jetzt hier nicht dabei sind, aber wir wollen heute ganz bewusst Immanuel feiern. Während wir das Abendmahl nehmen, bewusst sagen, Gott, du bist mit uns. Wir wollen die Kraft deines Blutes, die Kraft deines zerbrochenen Leibes frisch und neu erfahren. So, lass uns kurz stille sein, ganz persönlich und frage, Gott, wo willst du mir heute neu begegnen? Wo gibt es Bereiche in meinem Leben, wo du mir heute dienen möchtest, Immanuel?